Wie ihr alle wisst, befinden wir uns ja in einer Predigtreihe zum Thema, wer sind wir als Christen? Was ist unsere Identität, um es ein bisschen geschwollener auszudrücken? Wer sind wir Christen? Und eine Antwort auf diese Frage steht im Epheserbrief, im ersten Kapitel, die Verse 3 bis 8. Ich möchte euch zwei unterschiedliche Übersetzungen vorlesen. Und zwar hat das den Grund, weil wenn man sich die unterschiedlichsten Übersetzungen durchliest, dann kommt immer ein bestimmter Punkt, wird herausgehoben. Und interessanterweise ist das, was Gott mir sagen möchte, in der Luther-Übersetzung und in der Übersetzung, die wir ebenfalls haben, nämlich die Neue Leben-Übersetzung. Das ist eine modernere Übersetzung und die Luther ist ein bisschen eine altertümlichere Übersetzung. Ja? Epheser 1, die Verse 3 bis 8. Okay. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel. Durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Es ist ein etwas schwieriger Text, ein bisschen verschachtelt und so weiter. Deswegen möchte ich euch noch das aus dem Neuen Leben übersetzen. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Also da steht interessanterweise, wir sind reich beschenkt. Luther sagt, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen. Also wir sind nicht nur reich beschenkt, sondern wir kriegen alles. Kleiner Unterschied. Aus Liebe hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Wir sind also von Gott, dem Vater von Jesus, gesegnet mit allem geistlichen Segen. Oder reich beschenkt mit dem himmlischen Segen. Was heißt das? Wir haben allen himmlischen Segen. Wie geht das? Ja, ist ein Teil davon. Also wir sind gerettet von Jesus. Das heißt, wenn wir gerettet sind, von was müssen wir denn überhaupt gerettet werden? Zum Beispiel. Richard, was ist das? Weil es sind alles super schöne theologische Worte. Was ist das? Genau. Ja. In der Bibel steht, der Sünde sollt ist der Tod. Ja? Also wenn ich sündige, wenn ich etwas Böses tue, wenn ich einem anderen Menschen schade, wenn ich diese Welt für jemand anderen zur Hölle mache, dann ist das Sündigen. Und dann habe ich mir den Tod verdient. Ja, dann werde ich mit dem Tod bezahlt. Wenn ich etwas Böses tue, dann gehöre ich dem Bösen. Dann hat das Böse ein Recht auf mich. Die Bibel nennt das auch, ich bin Sklave der Sünde. Ja? Und die Bibel gibt dem Bösen auch einen Namen und nennt das den Teufel. Eine Person. Wenn ich Böses tue, dann gehöre ich dem Bösen. Und dann fällt es mir leichter, Böses zu tun, als Gutes zu tun. Und von dem muss ich befreit werden. Sonst reite ich mich in meinem Leben immer tiefer in das Böse hinein. Ja? Wenn ich das tue, dann schade ich anderen und ich schade mir selber. Das ist Sünde. Ja? Und vor dem muss ich gerettet werden. Und wenn es heißt, der Sünde sollt, ist der Tod, dann kann ich das nur begleichen, indem ich sterbe. Nur, dann ist aus. Ja, und zwar, die Bibel nennt das den ewigen Tod. Wenn ich sozusagen sterbe und nicht nur körperlich sterbe, sondern meine Seele ebenfalls stirbt, dann habe ich diese Sünde bezahlt. Nur dann gibt es mich nicht mehr. Ja? Und die einzige Möglichkeit, vor dem gerettet zu werden, ist, dass Jesus für mich stirbt. Denn ich muss für meine eigenen Sünden sterben. Und ich müsste körperlich sterben und den zweiten Tod sterben. Während Jesus hat nicht gesündigt. Ja? Die Bibel nennt das auch, Jesus ist das Lamm Gottes. Ist auch ein theologischer Begriff oder ein relativ altertümlicher. Die Juden haben Ostern gefeiert. Die haben damals gesagt zu Ostern Passa und haben ein Lamm genommen, ein Schaf, haben dem die Sünden der ganzen Familie draufgelegt. Also der Vater ist dorthin und hat gesagt, okay, und diesem Schaf wird die Sünde und die Sünde und die Sünde aufgelegt. Und dann ist das Schaf getötet worden. Und dann waren die Sünden, die der Familienvater da draufgelegt haben, der Familie vergeben. Und dann hat man das Schaf zerlegt, gebraten und gegessen. Das war das Passalamm. Und es gibt eine interessante Stelle, wer nachlesen möchte, Johannes 1, Vers 29. Da steht, und am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wer der Johannes war, brauche ich, glaube ich, nicht erklären, oder? Johannes der Täufer, der letzte Prophet des Alten Testaments. Ja, der hat Jesus auf sich zukommen gesehen und hat ihm gesagt, als Prophet gesprochen, und das ist das Lamm Gottes. Ja, Jesus ist der, der die Sünden der ganzen Welt wegnehmen wird. Vor dem müssen wir gerettet werden, vor unseren Sünden, vor dem, was wir Böses getan haben, das uns kaputt macht und mein Gegenüber kaputt macht und das mich aber auch trennt von Gott. Meine Sünde macht es unmöglich, mit Gott zusammenzukommen. Ja, und wenn die nicht weg ist, dann bin ich getrennt von Gott. Und dieses Getrenntsein von Gott nennen wir die Hölle. Denn dort, wo Gott ist, das ist der Himmel. Und dort, wo Gott nicht ist, das ist die Hölle. Deswegen müssen wir von dem erlöst werden, müssen wir von dem gerettet werden, müssen wir freigekauft werden vom Bösen. Und das kann nur Jesus machen durch sein Blut, indem er stirbt, damit wir leben können. Ja, und das ist ein Teil des geistlichen Segens. Ja, wir haben sozusagen, wir sind erlöst, gerettet von Jesus, aber damit ist es ja noch nicht zu Ende. Wenn ich sozusagen zu Jesus hingehe und sage, du Jesus, bitte nimm mir meine Sünden weg, du bist für mich gestorben, danke, dass du das getan hast, dann passiert ja noch etwas. Ja, dann bekomme ich Gottes Geist, ja, der in mir wohnt sozusagen. In der Bibel steht, Jesus klopft an meine Lebenstür, an meine Herzenstür und ich muss aufmachen oder darf aufmachen und dann kommt er in mich hinein. Und dann kommt er durch den Heiligen Geist in mich hinein und Gott wohnt in mir. Ja, ich bin ein Tempel Gottes, ebenfalls ein Bild aus der Bibel. Ich bin Wohnung Gottes. Und in Vers 4 steht, denn in ihm hat er uns erwählt. Also wir sind erwählt von Gott. Ehe der Welt grundgelegt war, hat Gott uns ausgewählt. Wir sind also die Erwählten, die Auserwählten. Und da der Richard gerade den Kopf genickt hat, wenn du den Satz hörst, Richard, du bist der Auserwählte, welcher Kinofilm fällt dir ein? Du bist ein großer Kinogeher, komm. Du bist der Auserwählte, welcher Film? Nein. Wer von euch hat schon mal den Film Die Matrix gesehen? Da gibt es den Neo, den Auserwählten. Also für die, die den Film nicht kennen, kurze Zusammenfassung vom Anfang, weil das ist der wichtige Teil. Denn meiner Meinung nach ist dieser Film, die Matrix, ein Gleichnis, das sozusagen unsere Bibelstelle ein bisschen zusammenfasst. Ja, lasst euch überraschen. Also, im Prinzip, dieser Neo ist ein junger Computerhacker, der in einer Welt lebt, die relativ düster und trist ist. Also eine Stadt, wo es dunkel ist, wo neblig ist, und dort lebt der, also man sieht am Anfang, wo er da nach Hause geht, sich vor den Computer setzt und da am Computer mal dumm tippt und auf einmal erscheint auf seinem Computer grüne Schrift. Ja? Da nimmt mit ihm jemand Kontakt auf. Und zwar, der erste Satz, der dort auftaucht, ist Knock, 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 Neo. Also es klopft jemand an bei ihm und nennt seinen Namen, er kennt ihn. Nur der Neo weiß nicht, wer ist das, der da jetzt mit mir Kontakt aufnimmt. Und der nächste Satz, der kommt auf Englisch, ist The Matrix has you. Die Matrix hat dich. Komisch. Und der nächste Satz, Follow the White Rabbit. Folge dem weißen Kaninchen. Ja, und dann hört auf einmal das auf. Und er weiß jetzt nicht, wer hat jetzt Kontakt mit ihm aufgenommen. Am nächsten Tag begegnet er einer Frau auf der Stadt, die hat auf der Schulter tätowiert ein weißes Kaninchen. Und er erinnert sich, die Schrift hat da gesagt, follow the white rabbit. Und folgt diesem Kaninchen. Und dann erlebt er etwas, da ist eine Frau, die mit wo FBI und Polizei kommt und die festnehmen will und die sich befreit, und zwar mit Moves und mit Schießkünsten, dass du nur so schaust wie eine Superheldin im Prinzip. Und wo er sagt, das gibt's doch gar nicht, was ist da los? Und im Rahmen dieser Schießerei, wo diese Trinity heißt die zufällig, sich befreit, wird er von der Polizei festgenommen. Wird sozusagen in ein Verhörzimmer gebracht und dort wird ihm gesagt, du bist ein Computerhacker, du hast die und die Computerverbrechen begangen. Und als einziger kann er sich rausreden, wenn er der Polizei verrät, wo der Morpheus ist. Der Morpheus ist der Typ, der mit ihm Kontakt aufgenommen hat, und das ist auch ein Terrorist. Und der Neo sagt, aber ich kenne den nicht und so weiter. Und dann wird ihm sozusagen so ein spinnenartiger kleiner Roboter implantiert, der so eine Art Abhördrohne ist, kann man sagen. Ja? Und dann wacht er auf einmal in seiner Wohnung auf und vor ihm sitzt dieser Morpheus und beginnt mit ihm zu reden. Der Morpheus weiß, dass er diese Drohne hat, entfernt ihm die, und dann erzählt er ihm, dass er in einer Matrix lebt, dass das, was er lebt, nicht die Realität ist, sondern dass es ein Computerprogramm ist und dass es eine Realität gibt und dieses Computerprogramm. Und dann hält ihm der Morpheus zwei Tabletten hin, eine blaue Tablette und eine rote Tablette. Und er sagt, entscheide dich. Wenn du die blaue Tablette nimmst, dann schläfst du wieder ein, wachst auf und du wirst dich an nichts erinnern. Du wirst leben in der Matrix, es wird nichts passieren und fertig. Nimmst du die rote Tablette, wirst du in der Realität aufwachen. Ja? Die Entscheidung. Matrix, Realität. Und wir sind Auserwählte. Wir sind die Auserwählten. Und der Neo ist der Auserwählte in diesem Film. Da gibt es nur einen Auserwählten und das ist der Neo. In unserer Welt gibt es mehrere Auserwählte. Und die Frage ist, ist das wirklich so, dass es eine Entscheidung braucht, um Auserwählter zu sein? Wie ist das bei uns Christen? Wie werde ich Auserwählter Gottes? Muss ich mich entscheiden? Wer nachlesen möchte, Matthäus 22, Vers 17. Da geht es im Prinzip, das ist die Geschichte von einem Hochzeitsmahl, wo ein König einlädt. Ja, ein König lädt, schickt seine Knechte aus, sein Sohn hat Hochzeit und lädt die Gäste ein. Die Gäste wollen aber nicht. Ja, es steht interessanterweise nicht dort, warum sie nicht wollen, sie wollen einfach nicht. Naja, wenn er König einlädt, ich glaube schon, dass was zum Essen, also nur so am Rande. Ja. Dann sagt er, okay, dann schickt er noch einmal andere Knechte aus, die ebenfalls einladen, dann werden die verspottet und ein Teil davon wird umgebracht. Ja. Der König ist nicht sonderlich erfreut, schickt Soldaten hin und lässt die Stadt niederbrennen. Ja. Und dann sagt er, ladet alle Leute ein, die ihr trefft. Und dann tun die das und dann kommen da alle Leute, die so eingeladen worden sind von der Straße und dann findet aber da drinnen Leute, die haben kein Hochzeitsgewand an. Das war damals üblich, dass man mit einem Festgewand dorthin geht und nicht mit Straßengewand. Ja, und dann haben die gesagt, okay, warum seid ihr da, warum seid ihr nicht festlich angezogen? Hat die aushauen lassen und dann ist das Hochzeitsfest gefeiert worden. Und der letzte Satz, Matthäus 22, Vers 17 steht, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wie sind die Gäste des Hochzeitsmahls zu Auserwählten geworden? Sie haben die Einladung angenommen. Genau. Als Christ wird man Auserwählter Gottes, indem man eine Einladung annimmt. Indem man die Einladung Gottes annimmt, sein Kind zu werden. Dadurch werde ich Auserwählter. Dadurch werde ich gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Ja? Indem ich eine Einladung annehme. Jesus lädt alle Menschen dieser Welt ein, Kinder Gottes zu werden. Wir sind es nicht von Anfang an, wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind von Gott geschaffen. Aber Kinder werde ich, indem ich die Einladung Gottes annehme. Werde ich Kind, werde ich Auserwählter. Und ich werde ein Neo. Es steht nämlich, wenn ihr sozusagen, der Jesus annimmt, der wird eine neue Schöpfung. Wir werden wirklich Neo. Wir werden neu. Und das ist auch interessant, dass dieser Film gerade diesen Namen Neo verwendet. Ja? Auch das ist für mich so ein Gleichnis für, wie werde ich Auserwählter Gottes. Ich weiß, dass der Film dann weitergeht und das dann nicht mehr so ganz ist, aber dieser Teil passt genau auf das. Wie werde ich ein Auserwählter Gottes? Ich nehme eine Einladung an, ich entscheide mich dafür, das zu tun und werde neu. Ich bin Teil einer neuen Schöpfung, ich bin eine neue Schöpfung. Und die Einladung ist, dass ich mir von Jesus meine Sünden vergeben lasse. Dass ich das, was Jesus für mich getan hat, dass ich das für mich in Anspruch nehme. Jesus ist nicht zum Spaß am Kreuz gestorben, sondern er weiß, dass wir ohne das verloren sind. Dass wir den Tod verdient haben, den doppelten Tod. Ja? Und Jesus hat das auf sich genommen, damit das eben nicht passieren muss. Damit ich Neo werden kann. Und das Schöne ist, das war ein Plan, den Gott von Anfang an im Auge hatte. Der Luther sagt, vor der Grundlegung der Schöpfung, vor der Grundlegung der Erde ist das schon beschlossen worden. Und diese Phrase oder Ausspruch vor der Grundlegung oder vor der Erschaffung der Erde kommt 4-mal in der Bibel vor. Und zwar Johannes 17, Vers 24. Vater, ich möchte, dass die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Ja? Eines dieser Dinge, die vor der Erschaffung der Welt passiert sind, ist die Liebe zwischen Vater und Sohn. Und wenn man das hört, dann ist eigentlich die Schöpfung aus dieser Liebe heraus entstanden. Der Grund der Schöpfung, das Fundament der Schöpfung ist eigentlich Liebe. Oder? Nein, die Weisheit, von der wir sprechen, ist die Weisheit Gottes. Sie war in früheren Zeiten verborgen, obwohl Gott sie schon vor der Erschaffung der Welt zu unserem Segen bestimmt hat. Und es gibt einen Ausspruch im Johannesevangelium, da steht: Ich bin der Weg, die Weisheit und das Leben. Ja. Jesus ist die Weisheit. Jesus ist der, der uns zum Segen bestimmt worden ist. Dadurch, dass er für uns am Kreuz stirbt. Ja. Und eben die Stelle, die wir haben, Epheser 1, Vers 4, aus Liebe hat Gott uns vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von aller Schuld. Ja, das war auch schon klar, bevor die Schöpfung angefangen worden ist. Ja, also Gott hat unser Heil, das Gute für uns schon geplant, bevor die Schöpfung überhaupt begonnen hat. Und so einen Gott haben wir, der nur das Beste für uns will. Der will, dass wir leben, dass wir geliebt werden. Denn Jesus hat das, was er getan hat, aus Liebe zu uns getan. Nicht aus Pflichterfüllung oder weil er halt muss, sondern weil er uns geliebt hat. Und die Schöpfung ist ein Produkt der Liebe zwischen Vater und Sohn. Und wenn man sich das anschaut, dann versteht man erst, was durch den Sündenfall alles passiert ist in dieser Schöpfung. Wenn ich mir die Schöpfung heute anschaue, dann sehe ich wenig Liebe. Ja? Da geht es um Gefressen und gefressen werden und auf Kosten eines anderen überleben und so weiter und so weiter. Das ist nicht Liebe, das ist Sündenfall. Da ist das Böse in die Schöpfung hineingekommen durch das, was der Mensch getan hat, indem er sich von Gott abgewendet hat. Ja? Und ein Wort kommt ganz, ganz besonders oft vor in unserem Predigttext. Wem ist das aufgefallen? Also das Wort, das am häufigsten vorkommt, ist Gnade. Ja? Warum hat Jesus uns gerettet? Weil wir besonders gut sind? Weil wir besonders lieb sind? Weil wir besondere Fähigkeiten haben? Nein. Aus Gnade. Wer muss begnadigt werden? Ein Verbrecher. Ja. Einer, der rechtskräftig verurteilt worden ist. Wo klar ist, dass er ein Verbrecher ist. Und der Gefängnis oder was auch immer verdient hat. Der muss begnadigt werden. Ja, Gnade ist für den, der verurteilt ist und wo klar ist, dass er Böses getan hat. Für den ist Gnade notwendig. Und Jesus rettet uns aus Gnade, weil er uns lieb hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Ja, aber diese Gnade passiert nicht nur einmal und dann komm alleine zurecht, sondern diese Gnade brauchen wir Tag für Tag. Denn wir wissen selber, dass wir immer wieder Mist bauen. Wahrscheinlich nicht mehr so häufig wie vorher, weil wir es ja sagen, wir wollen das nicht mehr. Ich liebe ja Jesus, ich will ihm nicht schaden, ich will ihm nicht wehtun im Prinzip. Aber trotzdem sündigen wir. Und unser Leben ist ein Leben aus Gnade, aus dieser Gnade. Weil ich weiß, dass Jesus mir vergibt. Ich weiß, dass ich schuldig bin und trotzdem vergibt er mir. Und ich kann wieder neu anfangen. Ich bin wieder neu reingewaschen. Ja? Und jeden Tag neu. Und weil das so ist, bin ich Kind Gottes. Kann ich zu Gott kommen? Kann ich in seine Arme laufen? Und kann all den himmlischen Segen, den Gott für mich bereit hat, haben? Weil Jesus mich immer wieder reinwascht. Ja? Denn Sünde trennt mich von Gott. Und Gnade eröffnet mir den Zugang zu Gott. Und da steht, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. In uns Christen ist der komplette Segen des Himmels. An einer anderen Stelle steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. In uns wohnt Gott. In uns wohnt die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist das, was Jesus uns sagt. Das ist das, was Gott uns sagt. Nur oft glauben wir das nicht. Oft sage ich, na, und ich bin zu klein, und jemand anderen von Jesus zu erzählen oder da hinausgehen und da sind Fremde und so einen Außeneinsatz machen und am Christkindlmarkt für andere beten oder sonst irgendwas. Ich bin zu klein oder zu und ich weiß ja nicht einmal, was ich da sagen soll. In uns steckt der ganze himmlische Segen. In uns steckt die Kraft Gottes. Was brauchen wir noch? Ja. Also Gott gibt uns alles, was wir brauchen, um seinen Auftrag zu erfüllen in dieser Welt. Es ist alles da. Wir müssen uns nur trauen. Und wenn wir rausgehen, dann werden wir Gottes Kraft erleben. Es ist alles da. Amen.